Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Fernsehen kann und muss das ihm Mögliche tun, um bei der Suche nach Orientierungen die Gesellschaft halbwegs zusammenzuhalten. Unsere Gesellschaft ist vollkommen immobil geworden. Die Vereinzelung nimmt immer weiter zu. Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf einen ethischen Minimalkonsens zu verständigen, sie wird nicht durch die Verfassung geliefert. Und sie wird auch nicht durch die Kirchen und durch die Erziehung jeweils für sich alleine geliefert. Was das Fernsehen hier tut oder unterlässt, ist auf diesem Gebiet nach meiner Meinung von entscheidender Bedeutung.
Sie haben ihn erkannt, Richard von Weizsäcker, Altbundespräsident und auch ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin-West. Bei den 29. Mainzer Tagen der Fernsehkritik, 1996 war das. Weizsäcker mischte sich auch im hohen Alter weiter in die medienethische Debatte ein. Er galt als einer der großen öffentlichen Protestanten, ebenso wie sein Bruder Karl Friedrich, der Physiker, Philosoph und Friedensforscher. So begleiteten die Brüder zeitweilig gemeinsam an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft einen journalistischen Hintergrundkreis, wie EPD heute schrieb. Richard von Weizsäcker, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, starb heute im Alter von 94. Jahren. Die Themen der Radio 1 Medienmagazinsendung vom 31. Januar 2015. Internet bald überall. Zulassungsverfahren für Frequenzversteigerung eröffnet. Sind jetzt Funkmikrofone und DVB-T in Gefahr? 4K, Standard ohne Inhalt und Smart TV und Datenschutz. Und das wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich weiß nicht, wie Sie uns gerade hören, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler. Das Internet ist ja immer beliebter, aber da gibt es dann mal so ein Problem. Wenn man gerade da irgendwo ist, wo Internet nicht so ist, dann geht auch Radio 1 nicht. Aber UKW geht meist oder Satellit, Kabel, DAB+, da sind wir auch vertreten mittlerweile wieder mal. Zwischendurch waren wir mal nicht. Man weiß nicht, wie die Zukunft ticken wird. Das ist auch im Prinzip heute schon das Generalthema, bei dem auch Daniel Buß mit im Studio ist, der nachher über 4K unter anderem erzählen wird einiges und über Smart TV. Daniel, aber so deine Erfahrung, ich habe immer so das Gefühl, im Ausland geht immer alles schneller, ist die Dichte an Hotspots größer und ist es unkomplizierter, sich einzubuchen als in Deutschland. Also so eine Länder wie Griechenland zum Beispiel, wo man denkt, oh, da ist jetzt gerade irgendwie eher schlecht mit Internet, sitzt man im Café und wuff, kriegt man sofort WLAN. Oder Bulgarien, da gibt es 10-fach schnelleres Internet als bei mir zu Hause und ich habe schon das Schnellste.
Ja, ich habe den Vergleich, mobil ins Internet zu gehen, immer so erlebt, dass hier in Berlin habe ich relativ schlechten Empfang, obwohl ich sehr zentral Berlin-Mitte wohne. Und wenn ich in Rheinhessen auf Familienbesuch bin, dann habe ich 5 Balken. Finde ich ziemlich kurios, ist aber eine Folge ja der letzten Auflagen bei der LTE-Versteigerung, dass da ja das Land bevorzugt ausgebaut werden sollte. Und das hat offensichtlich zumindest in meinem Fall funktioniert.
Es soll ja alles besser werden, wenn man der Bundesregierung glauben mag. Und da sind jetzt auch die sogenannten Weichen gestellt worden für ein besseres Internet, für ein besseres mobiles Internet. Logischerweise wollte ich mich mal erkundigen, wie es denn um gerade dieses mobile Internet bestellt ist. Gerade beim Weichenstellen fragte ich den Chef des Stellwerks, er ist der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, was man denn genau vorhabe.
Unser Bestreben ist ja, einen Beitrag zu leisten für den Ausbau des schnellen Internets, so wie die Bundesregierung das ja vorhat, nämlich mit 50 Megabit pro Sekunde bis zum Jahre 2018. Und der Beitrag, den wir dazu leisten können, dass wir im Bereich des Mobilfunks Frequenzen zur Verfügung stellen, die dann dafür genutzt werden können. Und genau das haben wir in dieser Woche sozusagen einen großen Schritt weitergebracht.
Welche Frequenzen sind das genau?
Das sind verschiedene Frequenzen, 900 Megahertz, 1800 Megahertz, 1,5 Gigahertz und dann die viel diskutierten 700 Megahertz, die sogenannte digitale Dividende Nummer 2.
Welche finanziellen Erlöse erhoffen Sie sich eigentlich damit?
Ja, das kann man natürlich nicht genau vorhersagen, weil es ja eine Versteigerung geben wird. Aber wenn man sich allein an der Gebührenordnung, die es ja gibt, für die Frequenzen orientiert, dann ist die Untergrenze etwa 1,5 Milliarden Euro.
Was passiert mit diesem Geld?
Dieses Geld soll wieder eingesetzt werden für den Ausbau des Breitbandes, fließt also sozusagen an die Branche zurück, wobei das zuvor zwischen Bund und Ländern geteilt wird. Bund bekommt einen Teil, die Länder einen anderen Teil und beide Seiten haben zugesagt, dass sie das Geld wieder investieren.
investieren, da ist also der Bund sozusagen der Auftraggeber und bezahlt dann die Industrie, dass sie infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen?
Das geht dann in Förderprogramme, die aber bis heute, die noch heute noch nicht feststehen, die müssen noch entwickelt werden, aber es geht in die Förderung von Breitband, ja.
Ab wann können die Käufer der Lizenzen dann darauf funken?
Auch das ist unterschiedlich. Es gibt Frequenzen, die Ende 2016 auslaufen, die dann eben auch dann sofort wieder genutzt werden können. Und im Bereich der sogenannten digitalen Dividende 2 ist es etwas komplizierter, weil im Moment Rundfunkanstalten und andere diese Frequenzen nutzen und die erst nach und nach freigeräumt werden für den Mobilfunk.
Da sind wir schon bei dem, was ich andeutete, mit, dass es mitunter verschiedene Interessengruppen gibt, die zu berücksichtigen sind. Sie sagten, dass Sie die 700 Megahertz Frequenzen auch versteigern wollen und damit als erstes Land in Europa. Nun laufen ja tatsächlich darauf Dienste wie zum Beispiel DVB-T und dafür gibt es Verträge, zum Beispiel zwischen der Media Broadcast und ARD und ZDF, aber auch Tele5, Eurosport und TV Berlin senden in diesem Bereich. Greifen Sie da nicht in Bereiche ein, die geschützt sind, vertraglich einfach geschützt sind?
Ja, deswegen machen wir das ja in Absprache mit den Rundfunkveranstaltern, deswegen ja auch der allmähliche Umstieg, denn es ist ja klar und angekündigt, dass die Anstalten umsteigen wollen von DVB-T auf DVB-T2, ja, zum Vorteil derer, die das nutzen, weil das dann hochauflösendes Fernsehen möglich macht, vieles mehr. Und deswegen haben wir dann natürlich die entsprechenden Gespräche geführt und orientieren uns bei dem Umstieg auch sehr daran, was technisch möglich ist bei den Rundfunkanstalten. Das findet also in Absprache mit den Ländern statt. Deswegen hat es extra auch eine Konferenz gegeben des Bundes mit den Ländern im vergangenen Dezember, um das freizuschalten.
Nun habe ich aber irgendwie, wenn ich rechne, eine Lücke ausgemacht zwischen dem Zeitpunkt, wo die 700 Megahertz verkauft werden und dem Senden von DVB-T2, nämlich 2019 frühestens bei der ARD. Was können Sie da empfehlen?
Ja, das ist etwas komplexer. Es beginnt schon 2016 mit einer ersten Phase, wenn man so will, weil die Idee ist, das liegt ja auch nahe, rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft 2016 jedenfalls die Möglichkeit zu schaffen, DVB-T2 neben DVB-T. Und danach ist ein schrittweiser Umstieg, der dann bis 2019 abgeschlossen sein soll, vorgesehen.
Also wann wird dann DVB-T als alter Standard nicht mehr empfangbar sein?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo die Hörer wohnen. Das wird beginnen mit der Umstellung in Ballungsgebieten und dann werden Regionen mit, wie soll ich sagen, Mittelzentren folgen und am Ende dann die ländlichen Phasen. Das heißt, es wird gestaffelt sein, sowohl zeitlich als auch räumlich.
Nun gibt es ja noch den Umstand, dass, wenn ich richtig informiert bin, auch sogenannte drahtlose Mikrofone in diesem Bereich senden. Die müssten zum zweiten Mal umziehen. Zum zweiten Mal trifft es dann diejenigen wie Kirchen, wie auch Kindergärten, habe ich gehört, aber auch die Rundfunkanstalten und Produktionsfirmen, die auf diese drahtlose Mikrofontechnik angewiesen sind, Musiker. Und das geht dann ganz schön ins Geld.
Ja, deswegen ist ja ausdrücklich vorgesehen, dass da eine Entschädigung gezahlt wird, in dem Sinne, dass die Umstellungskosten refinanziert werden. Also wegen des Geldes braucht sich dann niemand Sorgen zu machen und für die Technik sorgen wir dann schon.
Ach ehrlich, ja, ich habe also in den letzten Jahren dann doch eher Proteste gehört, dass das ein ganz schön finanzieller Einschnitt war und dass eben nicht so entschädigt wurde, wie die Unkosten entstanden sind.
Ich kenne diese Klagen auch, aber ich habe auch gehört, dass nicht mal alle Mittel abgerufen worden sind, die verfügbar gemacht worden waren.
Also was empfehlen Sie? Was muss man machen, wenn man zum Beispiel, ich nehme mal den untersten Fall, in einem Kindergarten, in einer Schule drahtlose Mikrofontechnik verwendet? An wen sollte man sich wenden?
Ja, natürlich an die Technik, an die Unternehmen, die Technik herstellen, die für den neuen Standard geeignet ist, keine Frage.
Und von wem bekommt man das Geld?
Das muss im Einzelnen noch geregelt werden. Es gibt die grundsätzliche Zusage, auch festgehalten in Papieren, dass es für die Umstellungskosten ein Geld gibt, aber das im Detail, die Ausführungsgeschichten, die werden sicherlich noch folgen.
Dann sagen Sie uns noch ganz kurz, wann der Startschuss zu den Versteigerungen geschossen wird und wann diese Versteigerung abgeschlossen ist.
Es wird so sein, dass jetzt ein Zulassungsverfahren folgt, bevor die Versteigerung beginnen kann. Das heißt, es werden sich die Unternehmen jetzt, die haben Zeit bis zum 6. März, bei uns melden, die an der Versteigerung teilnehmen möchten. Diese werden dann daraufhin erst einmal geprüft, ob sie finanziell und technisch in der Lage sind, die Frequenzen auch wirklich zu nutzen im Sinne des Gesetzgebers. Und diejenigen, die sozusagen dieses Verfahren bestehen, gehen dann in die Versteigerung als Teilnehmer. Die Versteigerung, die wird dann schätzungsweise Ende Mai, Anfang Juni stattfinden können. Wie lange die dauert, hängt natürlich davon ab, wie intensiv gesteigert wird. Wir hoffen, dass es relativ zügig geht, aber das kann man auch nicht präzise vorhersagen.
Also da ist keiner, der dann sagt, zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann Schluss?
Ja, sicher kommt irgendwann zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Aber wie hoch gesteigert wird, das wird, bestimmt ja dann auch ein bisschen den Zeitbedarf. Das wird sich ja erst noch ergeben.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für uns alle, dass wir sowohl bei DVB-T2, bei den Mikrofonen und auch beim mobilen Internet dann als Gewinner herausgehen.
Ja, genau, das ist unser Ziel.
Ich bedanke mich, Jochen Hohmann, er ist der Präsident der Bundesnetzagentur.
Vielen Dank.
Radio 1. Wir sind auch gerade closer hier im Studio, immer noch Dani Buß natürlich im Studio und er ist ja auch gelegentlich im Fernsehen unterwegs, vielleicht haben Sie ja schon mal das eine oder andere gesehen von ihm. Dani, du bist dann aber auch mit drahtlosen Mikrofonen unterwegs und die wären jetzt Schrott, oder?
Ja, wenn ich für Sender unterwegs bin, da sind Funkmikros dabei, das ist schon klar, die müssen auch gewechselt werden. Ich selbst habe mir eine Kameraausrüstung gekauft und gezielt was mit Kabel genommen. Das ist eine ziemlich nervige Angelegenheit, aber man weiß ja nicht so genau, was in den nächsten 2-3 Jahren da kommt. Die Produkte kann man ja noch nicht kaufen und einfach einen Schalter umlegen geht auch nicht. Und mit Blick auf diese Frequenzen vielleicht noch dies. Ich habe ja in Mainz in einer ehemaligen Kaserne gewohnt, ein Kasernenkomplex umgebaut. Einerseits ein Studentenwohnheim und wenn ich da aus dem Fenster geguckt habe, schaute ich andererseits auf eine Dependance der Netzagentur und genau dort wurden zuletzt die Funkfrequenzen versteigert und bei einer Versteigerung war ich dann auch mal da und das ist so eine Atmosphäre wie bei so einer Abiturklausur. Es ist total ruhig. Menschen in Anzügen tippen was in ihre Computer ein, dass da Milliarden letztlich hin und her geschoben werden könnten, das spürt man da nicht wirklich.
Ja, das ist ja spannend, aber wahrscheinlich läuft das mit dem Geld dann auch irgendwie anders, ne? Also
naja, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob das auch noch so ein Poker wird, wie bei den letzten Malen, weil sich der Markt ja ein bisschen konzentriert hat. Es waren ja bei den letzten Versteigerungen 4 große Mobilfunkanbieter, Telekom, Vodafone, O2 und E+. Mhm. Und E+ und O2 wiederum sind jetzt bei Telefonica ein Konzern. Könnte ja auch sein, dass die Spannung rausgeht. Oder es kommt jetzt in der Bewerbungsphase jemand von draußen, der den Zeitpunkt nutzen will und auf den deutschen Markt will. Dann wird es wieder spannend werden.
Es wird auf alle Fälle auch spannend für uns, die wir hier jetzt entweder im Studio sitzen oder bei Ihnen zu Hause an den Membranen diese Sendung verfolgen, weil wir sind auch betroffen bei DVB-T2, also dem Antennenfernsehen des neuesten Standards. Und wenn Sie das bisher auch nutzen, also kurzum, ich fragte einen Rechtsanwalt, der sich spezialisiert hat auf solche Frequenzfragen, nämlich Helmut G. Bauer. Er vertritt auch mehrere Nutzer, die davon betroffen sind, also einschließlich drahtloser Mikrofone. Er hat den ersten Umzug der Frequenzen auch ziemlich hautnah miterlebt und auf den ehemaligen Frequenzen, wissen wir ja heute, senden bereits Mobilfunkanbieter. Also da, wo früher, ich glaube, das war das URF-Band, drahtlose Mikrofone übertragen wurden, ist da jetzt nur noch dieser Bzzz-Ton zu hören. Ich fragte ihn, ob er wisse, warum die finanziellen Entschädigungen nicht vollständig abgerufen wurden, wie wir gerade gehört haben.
Nein, das ist ganz einfach. Man hat damals versprochen, dass die kompletten Umstellungskosten erstattet werden. Das haben damals die Länder auch geglaubt, weil die einen großen Teil dieses Geldes beanspruchen für ihre öffentlich geförderten Theater zum Beispiel. Und dann hat der Bund Richtlinien erlassen und die hat er so formuliert, dass kaum jemand anspruchsberechtigt war. Und insoweit ist die Vorhersage, die wir damals auch schon getätigt hatten, eingetreten, dass man eigentlich gar nicht so viel Geld zur Verfügung stellen muss, weil das gar nicht abgerufen werden kann.
Kann man nun den neuen Aussagen glauben?
Nun, Glauben ist etwas für die Kirche. Hier geht es darum, dass der Bund zugesagt hat, dass er die Umstellung finanzieren wird. Und dazu muss er aber eine Richtlinie vorlegen. Und die Länder haben ihre endgültige Entscheidung für die Durchführung der ganzen Auktion davon abhängig gemacht, dass es hier diesmal nicht so passiert wie bei der Versteigerung des 800 Megahertz Bandes und bis zum Ende März muss der Bund eine entsprechende Erstattungsrichtlinie vorlegen.
Unabhängig davon wird der Umzug stattfinden, das heißt die heute noch funktionierenden Sender der Mikrofone sind dann wieder wirklich Schrott?
Im großen Teil ja. was einfach damit zusammenhängt, dass ein Mikrofon nur in einem bestimmten Bereich funktionieren kann. Und dass man es nicht einfach wie bei einem Radio in einen anderen Frequenzbereich drehen kann. Und dafür müssen dann neue Mikrofone angeschafft werden. Es gibt aber auch Mikrofone, wenn man vorher schon in teuer investiert hat, die man dann umstellen kann. Auf jeden Fall ist damit Geld verbunden.
Aber alle Fernseher, die heute zum Beispiel im Markt sind, sind in absehbarer Zukunft nicht geeignet für den Empfang des terrestrischen Antennenfernsehens.
Das ist richtig. Wenn wir vom Fernsehen sprechen, da ist es so, dass man dann bei dem Fernsehsender entweder ein neues Fernsehgerät kaufen muss, das DVB-T2 fähig ist. Es gibt, glaube ich, die ersten Geräte im Handel, die noch sehr teuer sind. Oder man muss ein Zusatzgerät kaufen, damit man das dann wieder benutzen kann. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil viele der Geräte, die jetzt terrestrisch DVB-T nutzen, ja eingesetzt werden, zum Beispiel im Garten oder sonst wo, also mobil eingesetzt werden, dann müssen sie zukünftig noch ein Kästchen mitschleppen. Das ist alles nicht so durchdacht.
Aber auch nicht durchdacht ist, dass es Hersteller gibt, die bereits versprechen, dass in den Geräten DVB-T2 eingebaut ist. Aber mit diesen Fernsehern kann man nur in England fernsehen.
Das ist jetzt der nächste Punkt. Es gibt verschiedene Sorten von DVB-T2. Es gibt einmal das normale DVB-T2, was in Großbritannien schon eingesetzt wird. In Deutschland geht man aber gleich einen Schritt weiter, um zukunftsfähiger zu sein und vernutzt dort den Standard HEVC. Das heißt, nur Geräte, die HEVC können in Deutschland, kann man dann auch hier benutzen. Dazu müssen aber die Hersteller auch genau darauf hinweisen. Wer also jetzt ganz schnell in ein Geschäft geht und will für die Zukunft vorsorgen, muss ganz, ganz vorsichtig sein, dass er auch das richtige Gerät kauft. Der Handel ist darüber im Moment noch gar nicht informiert. Das ist alles eine Hauruck-Aktion, die hier vom Bund durchgeführt wird. Das hat nichts damit zu tun von dem planmäßigen Übergang damals von der analogen zur digitalen Fernsehverbreitung und Einführung von DVB-T.
Und man muss vorsichtig sein, weil es gibt kritische Bedenkenträger, die meinen, DVB-T2 würde es vielleicht überhaupt nicht geben, weil die Programmanbieter keine Lust haben, zwischen der Abschaltung von DVB-T und DVB-T2 nahtlos rüber zu wechseln.
Das mag so sein, das kann ich gar nicht beurteilen, aber eins ist richtig, dass es dort zu Schwierigkeiten kommen wird und man heute noch nicht weiß, welche Programme werden in Zukunft tatsächlich terrestrisch empfangen werden können. Wir hatten die Situation ja auch bei DVB-T, wo RTL irgendwann ausgestiegen ist. Wenn das ein Programm ist, was man sehr mag, dann war es damals eben schlecht. Wie das genau aussieht, weiß man nicht. Da muss man die Zeit noch abwarten. Ich würde ohnehin jetzt dazu raten, sich kein DVB-T2-Gerät zu kaufen, bis nicht klar ist, wie der Standard konkret aussieht mit HEVC und dass diese Geräte auch funktionieren. Da muss man einfach sich ein bisschen gedulden.
Aber die ARD hat versprochen, 2019 frühestens mit dem Regelbetrieb anzufangen, was nicht heißt, dass es vorher sogenannte Showcases gibt oder Höhepunkte wie Sportveranstaltungen, die dann mal ausgestrahlt werden. Aber rein praktisch wird es eine Versorgungslücke geben zwischen dem Abschalten von DVB-T und dem Einstieg in die DVB-T2-Welt.
Also eine Versorgungslücke soll es insoweit nicht geben, weil eine Simulcast-Phase, also ein gleichzeitiges Ausstrahlen von DVB-T und DVB-T2 vorgesehen ist. Das kann in einzelnen Gebieten zu Problemen führen, wenn das DVB-T2 noch nicht aufgebaut ist. Da ist im Moment das ganz große Problem, dass die ARD und die Media Broadcast, die es fürs ZDF, das Sendernetz zum Beispiel, aufbaut, gar nicht wissen, welche Kanäle sie benutzen können, weil die Bundesnetzagentur es bis heute noch nicht geschafft hat, mit dem Ausland zu koordinieren, welche Kanäle auf der einen und auf der anderen Seite der Grenze eingesetzt werden können. Und bevor das nicht geklärt ist, kann man noch keine Sender bestellen, kann man das Ganze noch gar nicht entwickeln. Das ist ein großes Manko und das ist auch einer der Gründe, warum die ARD sagt, naja, frühestens 2019, aber eher der Start und dann 2020, dass sie die Bundesnetzagentur deutlich positiver. Man wird sehen, was aus den Gesprächen zur Auslandskoordinierung herauskommt und bis wann die abgeschlossen sind.
Also im ungünstigsten Fall kann es sein, dass auf den heutigen DVB-T-Frequenzen und drahtlosen Mikrofonen Telefonfrequenzen dann fleißig die Mobilfunkanbieter das Internet vertreiben und DVB-T, also terrestrisches Antennenfernsehen im neuen Standard, dann noch nicht empfangbar ist.
Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil Voraussetzung ist, dass man zunächst in DVB-T2 sendet und das dann erst geräumt wird. Das ist im Übrigen auch die Position des Mobilfunks, der sagt, wir brauchen ein klares Abschaltdatum, wenn alles vorbei ist, damit wir dann aufbauen können. Also diese Angst hätte ich nicht.
Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum Frequenzen umziehen müssen. Können denn nicht die Mobilfunkanbieter die Frequenzen nehmen, die jetzt frei sind und dann muss man nicht umziehen?
Diese Möglichkeit besteht und die wird auch in anderen Ländern geprüft, selbst der Mobilfunk selbst ist der Auffassung, für seine neuen Standards, die dann nach dem Standard LTE kommen, brauchen viel höhere Frequenzen. Und das einzige Problem, und das ist der Kern der ganzen Angelegenheit, höhere Frequenzen brauchen ein sehr viel dichteres Sendernetz. Das heißt, die Investitionskosten sind deutlich höher. Um jetzt gleichzeitig aber eine flächendeckende Versorgung möglichst kostengünstig hinzubekommen, will man unbedingt die Rundfunkfrequenzen haben. Langfristig, ich glaube, da zeigen alle Entwicklungen darauf hin, wird der Mobilfunk, wenn er ein echter Wettbewerber werden will, zu einer kabelmäßigen Verbreitung ein dichtes Sendernetz im höheren Spektrum aufbauen. Das ist überall in den internationalen Gremien schon so vorbereitet und die Standardisierung dafür laufen.
Also alles gut?
Alles problematisch und man muss genau drauf schauen, dass jetzt nicht hier zu viele Schritte auf einmal gemacht wird, weil dann stolpert man und dann geht das ganze Thema schief. Sie müssen bitte daran denken, dass andere europäische Länder sagen, wir können dieses Thema so schnell gar nicht bewältigen. Wir warten erstmal mit DVB-T bis das Jahr 2025 ist. Dann wissen wir, ob es genügend Geräte gibt, wie sich das alles entwickelt. Ich glaube, das wäre die bessere Variante gewesen, aber nun will Deutschland schneller sein und da trägt die Bundesregierung und auch die Bundesnetzagentur eine sehr, sehr hohe Verantwortung, auch für die Fernsehzuschauer.
Meint Helmut Gebauer, er ist Rechtsanwalt und spezialisiert gerade auf solche Frequenzfragen. Ich bedanke mich.
Jung, charismatisch, gut aussehend, tolle Stimme. Klingt bis hierher irgendwie nach Kontaktanzeige. Wird aber ein Hinweis auf ein grandioses Konzert. Radio 1 holt ein wirklich stimmiges Gesamtpaket auf die Bühne. In your hand. Charlie Winston. Like a hobo from a broken home. Nothing's gonna stop me. Am 29. April im Franz Club. Hello, hello, it's you and me again. Charlie Winston. Live und mit neuem Album Curious City. Lately, I've been watching. Radio 1. Für alle, denen Äußerlichkeiten total egal sind und die dann trotzdem verträumt hingucken. Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und weiter auch Daniel Buß im Studio. Es geht gleich um 4K DVB-T 2. Hallo, sagt auch das Internet. Ich gucke jetzt mal ins Internet. Zu Twitter kommt Medienmagazin und da gibt es natürlich so einige Erfahrungen mit dem Netz. Am Kudamm soll es ganz schwer sein, dort überhaupt ins Netz zu kommen. Dafür auf Mallorca bombig und auch in Polen überall. Ja, das bestätigt so ein bisschen die Internetwüste Deutschland. Aber nochmal zurück zu DVB-T2. Das ist ja auch immer nicht nur eine Frage des technischen Standards, ob der dann irgendwann mal da ist, sondern ob da auch einige Programmveranstalter mitmachen. Und wie wir wissen, bei DVB-T gibt es ja Ballungsräume, da sind die kommerziellen Unternehmen überhaupt nicht dabei, weil es für sie gar nicht lukrativ ist. Und ich fragte den Vorstandsvorsitzenden des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk- und Telemedien e.V., Tobias Schmidt, wie er das für die Privaten überhaupt einschätzt.
Für den privaten Rundfunk an sich kann ich das nicht, weil wir, glaube ich, kein abgeschlossenes Meinungsbild haben. Also aus Sicht der Mediengruppe RTL ist es so, wenn die relativ einfachen Grundvoraussetzungen gegeben sind, nämlich Zuverlässigkeit bei den Frequenzen, also die Sicherheit, dass wir diese Infrastruktur auch tatsächlich länger haben und Zulässigkeit eines sinnvollen Geschäftsmodells, wenn das beides gegeben ist, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie uns dort finden werden.
Was könnte denn möglicherweise die Störung sein bei den Frequenzen, dass Telekom-Anbieter wieder sagen, wir brauchen die Frequenzen, die gerade vergeben wurden, wie bei DVB-T?
Genau, also das Herr Dobrindt und das Bundeswirtschaftsministerium sind ja sehr erpicht auf diese sogenannte digitale Dividende 2, was ihm unbenommen sei, aber das zu verteilen, noch bevor wir den tatsächlichen Bedarf für die Terrestrik festgestellt haben, halte ich für eine wenig zielführende Vorstellung. Sie müssen sich ja so vorstellen, der Verbreitungsweg DVB-T kostet so oder so Geld. Ein neuer Start von DVB-T2 kostet erst recht Geld, weil wir diesen Standard erstmal in den Markt bringen müssen, auch für uns als Sender. Dieses Investment tätigen wir natürlich nur, wenn wir darauf vertrauen können, dass der Standard dann auch eine ganze Weile erhalten bleibt. Sonst wäre es weder für den Zuschauer noch für uns ein Gewinn.
Und dann natürlich, also ich sage natürlich, weil es ja im Kabel so ist, mit einer Zusatzgebühr für den Nutzer.
Na, die Media Broadcast, die die Plattform anbieten wird, wird für diese Plattform Geld nehmen. Davon gehe ich aus, so wie der Nutzer auch bei Kabelnetzbetreibern oder inzwischen beim Satellitenbetreiber bezahlt. Nach dem, was ich höre, wird der Betrag, den die Media Broadcast dafür aufruft, aber auf jeden Fall niedriger sein als der Rundfunkbeitrag.
Okay, aber da ist ja dann auch schon die Ausstrahlung in HD mit drin.
Im Rundfunkbeitrag? Na, das hoffe ich doch.
Ja, danke. Ja, also das ist garantiert drin, Daniel. Aber mit dem Übertragungsweg ist ja das eine und auch die passenden Inhalte und Formate sind das andere. Aber natürlich gibt es auch mehr Probleme als nur DVB-T2. Ich sage nur 4K, dann das wird, glaube ich, Ultra-HD genannt, komischerweise. Wahrscheinlich ist dann 8K Ultra, Ultra-HD oder Super-Super-HD, keine Ahnung. Es sendet aber noch niemand 4K und HD. Warum?
Ja, da muss man sagen, dass die Sender zum großen Teil immer noch damit beschäftigt sind, auf das klassische HD umzurüsten. Da liegt ja auch der Einkauf neuerer Technik, Kameras, Studiotechnik etc. dahinter. Man muss sich nur das Heute-Journal oder die Heute-Sendung im ZDF anschauen. Das ist immer noch SD, also nichts mit hochauflösend bei Klaus Kleber. Das soll im zweiten Halbjahr kommen.
Klingt, sieht aber HD immer noch ein bisschen Tick besser aus als im Standard-TV, weil die das irgendwie so interpolieren, irgendwie so hochrechnen.
Ja, und weil das Material auch nicht runtergerechnet werden muss. Also so wie Fernsehsender produzieren, ist natürlich erstmal besser als klassisches Fernsehen, wie es beim Konsumenten ankam. Das ist so ein Mittelding zwischen klassischem Fernsehen und HD. Deswegen sieht das auf HD-Kanälen schon ein bisschen besser aus, ist aber nicht ganz HD. Und auch das, was in HD produziert wird, wird nicht als Full HD gesendet. Also da wird der Standard HD noch nicht mal voll ausgereizt. Die Öffentlich-Rechtlichen senden zum Beispiel eine etwas kleinere Auflösung, dafür maximal die 50 Bilder pro Sekunde. Bei den Privaten ist andersrum. Die komplette Auflösung aber nur 25 Bilder pro Sekunde. Die Sender sagen, dass die Gerätehersteller eine viel zu schlechte Technik eingebaut haben, die das also gar nicht vom Kabelnetz zum Beispiel wandeln könnten. Und das Interessante ist, wenn dann DVB-T2 in den nächsten Jahren kommt, dort ist im Gespräch, dass dieser Standard erstmals Full HD bringen kann, denn dann braucht man dafür sowieso völlig neue Receiver und die könnten dann tatsächlich auch Full HD zu den Fernsehern bringen über die Schnittstelle HDMI und damit wäre kurioserweise diese eher alte Technik über die Antenne zu funken, technisch weiter vorne als alles, was bisher so digital unterwegs ist mit Kabel, Satellit oder IPTV.
Also lohnt sich dann tatsächlich vielleicht der Umstieg auf DVB-T2 mit HEVC, das müssen wir also nochmal dazu sagen, keinen anderen Standard erstmal nehmen und die Lage noch ein bisschen beobachten. Aber trotzdem, auf der Internationalen Funkausstellung der IFA gab es schon seit 2 Jahren Ultra-HD-Fernseher in 4K. Und das steht dann jetzt nur so als Möbel rum und kann nichts sehen, nichts. Also selbst, na gut, man kann seine eigenen Handyvideos, die gibt's ja schon manchmal für 4K, dort betrachten, aber warum macht das kein Fernsehsender?
Ja, also da muss man sagen, da ist die Technik deutlich schneller als die Sender. Die Gerätehersteller agieren da ja schon seit Jahren aus einer gewissen Not heraus. Die müssen ihr Geschäft am Laufen halten. 3D war ja auch so ein Flop, muss man ja jetzt rückblickend sagen, mit dem neue Geräte in den Markt gedrückt wurden.
Aber das war voraussehbar, weil ja, 3D in mehreren Wellen schon in den 15 Jahren in Kinos nur als Jahrmarktattraktion funktioniert hat und ja.
Das stimmt. Also die Sender, muss man sagen, sind gerade ein Stück weit überfordert mit 4K, weil sie noch an HD, an klassischem HD hängen, also nur hochauflösen, noch nicht super hochauflösen können. Hören wir dazu zum Beispiel mal den Intendanten des ZDF, Thomas Bellut.
Ich gehört, das ist mir zu ultra. Ich bin froh, dass wir die HDTV-Umstellung ja nach und nach jetzt komplett haben, auch bei den Verbrauchern. Jetzt erneut einen weiteren Standard auszurufen und zu propagieren, würde das die Möglichkeiten auch des Publikums irgendwann überfordern. Also da warte ich jetzt gelassen ab. Denken Sie an 3D, hochgelobt, alle dachten, das kommt. Und was hat der Markt gesagt? Nee, die Zuschauerinnen und Zuschauer wollen nicht die Brille tragen, über der Brille am besten noch, um 3D zu gucken. Also das sollte man ganz genau prüfen.
Zu ultra, interessant. aber trotzdem, also ich kann mir vorstellen, dass die Japaner schon dran arbeiten.
Ja, die Japaner sind schon an 8K dran. Das Finale der Fußball-WM in Brasilien wurde für Japaner in 8K produziert, also super, super hochauflösendes Fernsehen. Aber ich habe jetzt beispielsweise mit einem ZDF-Techniker gesprochen, der an der Entwicklung arbeitet. Natürlich arbeiten sie an Ultra-HD. Der sagte mir aber zum Beispiel, Ultra-HD ist noch gar nicht fertig als Standard, sondern da ist bislang nur die bessere Auflösung drin. Es kommt aber noch in einer zweiten Version von Ultra-HD, nennen wir das jetzt mal Arbeitstitel Ultra-HD 2.0, noch ein deutlich besserer Kontrast, und der sei für alle Zuschauer zum Beispiel brauchbar, wenn man Fußballspiele guckt, also wo dann der Platz halb in der prallen Sonne liegt und zur Hälfte wiederum im Schatten, das sei deutlich besser erkennbar, das Bild an sich würde also viel hochwertiger werden und auch eine höhere Bildfrequenz käme dazu, die auch bei Sport zum Beispiel, Stichwort Formel 1, schnelle Bewegung brauchbar ist, also das Bild wird nochmal deutlich besser werden, das können aber die Fernseher, die mit dem Label Ultra HD verkauft werden mit 4K, jetzt im Handel sind, noch gar nicht leisten, sondern das ist eine Sache, die 2016, 2017 vielleicht kommt. Andere arbeiten aber tatsächlich jetzt an einem ersten Sender in Ultra HD, Sky. Die müssen ja irgendwas verkaufen für ihre relativ hochpreisigen Abogebühren. Und es ist ja schon so, dass zum Beispiel US-Serien und Hollywood-Blockbuster, die werden natürlich schon in 4K produziert. Und da ist die große Herausforderung immer noch Fußball, das Signal letztlich vom Stadion zum Sender zu bringen. Das ist nämlich nicht viermal so groß von HD zu 4K, sondern zehnmal so groß, weil noch eine ganze Menge anderer Daten mitgeschickt wird. Und das setzt Sky ziemlich, ich sag mal, unter technischen Druck, das auch hinzubekommen.
Nun ist das kein Sender, aber Netflix zum Beispiel bietet das ja auch an, wurde hier auch im Medienmagazin verkündet vom Netflix-Europa-Chef. Ja, aber da braucht man dann doch schon wieder schnelles Internet.
Das Nadelöhr der Internetanschluss, das treibt auch zum Beispiel dann die Telekom-Konzerne um. Man muss sich ja vorstellen, dass für klassischen Breitbandanschluss ist VDSL derzeit so in Deutschland der weit verbreitete Standard. 25 Mbit die Sekunde, 50 Maximum. Das ist das eine Problem, dass diese Datenmenge einfach deutlich größer ist, wenn man das live streamt und nicht nur runterladen und dann irgendwann gucken will. Und das andere ist, Stichwort IPTV, Telekom, Vodafone, auch da müssen die Receiver nachgerüstet werden, damit sie überhaupt mit dem höheren Bildmaterial mit 4K umgehen können. Und zu der Herausforderung habe ich gefragt Malte Reinhardt von der Telekom.
Ultra HD setzt jetzt nicht nur einen neuen Qualitätsstandard, was das Bild und den Ton angeht, sondern natürlich auch hohe technische Anforderungen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein HD-Stream sich irgendwo zwischen einer Bandbreite von 5 bis 11 Mbit in der Sekunde bewegt, haben wir bei Ultra HD im Grunde, deswegen auch der Name 4K, im Grunde das Vierfache davon. Das heißt, die Bandbreite, die benötigt wird, steigt extrem an.
Kleine musikalische Zäsur, gleich geht's weiter zum Thema Smart TV und Datenschutz. Jim Panse twittert gerade, viel interessanter als die Auflösung wäre, die Beschränkung bei HD durch die Anbieter abzuschaffen, Vorspulen und so weiter. Ja, das da sind wahrscheinlich aber auch dann Rechteinhaber mit betroffen und die werden wohl was dagegen haben. Daniel, interessant ist ja, dass nicht nur Fernseher empfangen, sondern auch senden. Das ist manchen einem gar nicht vielleicht so bewusst, weil ich glaube, jeder zweite Internetfernseher ist überhaupt nur ans Internet angeschlossen und damit wird es dann für den einen oder anderen möglicherweise problematisch, weil er nicht weiß, was dann irgendwie weggesendet wird. Wie sieht das aus mit dem Thema Datenschutz und Smart TV?
Ja, da muss man zwei Dinge trennen. Das ist so ein bisschen wie beim PC und Smart TV sind nichts anderes als Computer. Da steckt ein Prozessor drin, Speicher etc. und eben ein Betriebssystem. Also das Gerät an sich hat ein Betriebssystem und dann gibt es da nochmal die Anwendung. Das sind zwei Dinge, die man, glaube ich, sehr grundsätzlich beim Thema Datenschutz und Smart TV erstmal trennen muss. Das Betriebssystem ist oft wie bei vielen Handys, kommt von Google, bei immer mehr Geräten, ist also eine abgewandelte Form von Android. Da läuft dann auch Google Chrome, ein richtiger Browser drauf. Und da muss man grundsätzlich sagen, wer so ein Gerät in Betrieb nimmt, der wird ganz am Anfang gefragt, ob er eigentlich Datenverkehr zulassen möchte oder nicht. Und da hat man das Problem, dass man entweder Ja sagt oder Nein letztlich und nicht differenzieren kann. Und das hat sich mal Sebastian Bonnial auch angeschaut. Das ist ein Kollege, der Datenjournalismus betreibt, den Datenfluss gescannt hat und für Zeit Online zum Beispiel arbeitet.
Bei einem herkömmlichen PC, selbst bei Smartphones oder Tablets, gibt es die Möglichkeit, die Geräte zurückzusetzen, die Cookies zu löschen, Einschränkungen zu geben, was die Datenspuren betrifft. Bei Smart TVs ist das überwiegend nicht der Fall. Und zusätzlich schwer gemacht wird es durch die Aktivierung der Geräte, bei denen man normalerweise dann die Zustimmung gibt in den Terms of Service, dass alles mit den eigenen Daten gemacht werden kann.
Also das ist so wie bei Gmail oder Facebook, wenn man sich registriert bei diesen Angeboten, dass da letztlich so Terms of Services, AGBs, einem vorgelegt werden digital. Wenn man die ausdrucken würde, wären das 30, 40 DIN A4 Seiten, wenn wir ehrlich sind. Also wir lesen sonst nicht durch. Glaub du auch nicht, nicht wahr?
Doch.
Sagen wir jetzt mal so, genau.
Gerade jetzt mit den Facebook-AGBs
sollte man es vielleicht auch mal tun. Ja, das Gemeine ist natürlich bei all diesen neuen technischen Geräten, wenn man diese Kiste dann mal ausgepackt hat, dann ist man ja erstmal heiß auf diese Funktion. Man möchte das ja letztlich alles haben und dann nimmt man auch alles mit.
Also beim PC ist mir klar, da gibt es dann Risiken, ich kriege Werbung oder wenn im ungünstigsten Fall werden die Daten dann so verkauft, dass ich möglicherweise, irgendwie zugespammt werde, aber beim Fernseher? Wo ist da praktisch die Gefahr, das Risiko?
Naja, also das Fernsehnutzungsverhalten ist, glaube ich, schon für Marktforschung etc., für alle, die etwas über einen wissen möchten, Profile bilden möchten, ein relativ interessanter Inhalt, weil man da schon sehr genau weiß, wofür interessiert sich eigentlich jemand, auch vor allen Dingen natürlich langfristig. Da muss man sagen, erstmal ist vieles anonymisiert, was aus diesen Fernsehern zurückgesendet wird zu den Anbietern, die das nur für Statistiken nutzen. Da ist erstmal kein großes Risiko gegeben. Aber viele dieser Dienste und diese Fernseher werden ja auch immer smarter, muss man sagen, erfordern dann doch auch ein Login. Wenn man soziale Netzwerke bequem nutzen möchte in den Fernsehern, wenn man Streamingdienste nutzen möchte, also Stichwort Netflix und Co. Und dort ist zumindest technisch natürlich denkbar, dass es eine Vermischung, also eine Verknüpfung dieser Daten gibt. Und das, was Mondial eben auch sehr stark kritisiert, ist, dass man als Nutzer nicht nur Teile aktivieren und deaktivieren kann, sondern man hat in aller Regel bei diesen Smart TVs die Möglichkeit, alles einzuschalten oder alles auszuschalten und nichts dazwischen.
Wie sieht es bei den Apps aus? Es gibt ja auch tatsächlich Apps auf so einem Smart TV.
Hier muss man sagen, macht natürlich jeder App-Hersteller erstmal sein eigenes Ding und auch da kann man Unterscheidung treffen. Es gibt Apps, Facebook etc. Oder auch Skype zum Beispiel ist ja auch möglich, wenn eine Kamera installiert ist in den Geräten. Das sind Apps, die kommen aus den USA und die richten sich dann ganz klassisch nach dem Datenschutz in den USA und der ist sehr viel laxer. Und dann gibt es Apps, die zum Beispiel auch von den Fernsehprogrammveranstaltern kommen, die auch aus Deutschland kommen und da ist der Datenschutz dann natürlich schon etwas schärferer, also ein besserer, kann man sagen. Und die Apps von den deutschen Sendern, das haben sich zum Beispiel auch die Landesmedienanstalten und Datenschutzbehörden angeschaut, die haben eigentlich so ein Label, das ist alles gut, was da läuft. Da ist alles transparent und man kann Dinge ein- und ausschalten, private wie öffentlich-rechtliche Apps. Da sind Datenschützer schon sehr zufrieden. Und dann muss man nochmal trennen, das, was über das Stichwort HBBTV kommt, also diese Leiste, die sich über das Fernsehprogramm legt.
Mit dem roten Knopf.
Genau, Red Button ist das große Marketing-Schlagwort. Das ist technisch gesehen keine richtige App, weil da nichts auf dem Fernseher installiert wird, sondern das ist so ein Begleitfunk zum Sender, der dann das Internet aufruft.
Das wird ja hier im Nachbargebäude auf dem Gelände der Medienstadt produziert. Ich habe dich da gesehen.
Ja, ich habe da tatsächlich vorbeigeschaut, liegt ja tatsächlich auch nahe und mit den Kollegen
darüber, beim ARD Playout Center.
Ganz genau, und mit den Kollegen gesprochen, die fühlen sich natürlich in dieser ganzen Datenschutzdiskussion immer so ein bisschen zu Unrecht in einen Topf geworfen mit Google und Co. Aber man muss auch sagen, HBBTV ist keine Einbahnstraße, auch die Kollegen erfassen natürlich Daten. Hören wir dazu mal Uwe Welz, das ist der Leiter des ARD Playout Centers.
Wir betreiben mit den Diensten und der Messung der Dienste eine Messung des Nutzungsverhaltens und keine Messung des Zuschauerverhaltens. Das heißt, hier wird wie im Online-Bereich eben gemessen, wie oft ein Dienst aufgerufen wird. Die Programmmacher bekommen die Daten nicht.
Also es ist erstmal ein Versprechen, ne? Das ganze Geschäft basiert auf Vertrauen. Ich persönlich habe mir die Kollegen angeschaut und was sie da tun und vertraue denen. Da muss sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber man kann in der HBBTV-Leiste bei allen Anbietern in Deutschland tatsächlich auch die Erfassung der Daten deaktivieren, entsprechendes Häkchen setzen und dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass da nichts mehr passiert. Und es ist wie beim Computer, wenn man am Ende keinen Datenabfluss haben will, muss man ihn vom Internet trennen.
Oder völlig aufs Fernsehen verzichten und in das reale Leben, so wie wir gleich, die wir aus dem Studio hüpfen. Genau. Vielen Dank, Daniel Buß.
Radio 1.
Und im Podcast Bonus möchte ich Sie noch weiter in das Thema DVB-T2 einführen. Besser gesagt, einführen lassen vom IAT in München. Denn wie schon in der Sendung erwähnt, ist DVB-T2 nicht gleich DVB-T2. Der neue Standard HEVC macht den Unterschied.
Mein Name ist Jochen Metzger, Institut für Rundfunktechnik. Ich bin Geschäftsleiter für die Programmverbreitung.
DVB-T2 HEVC. Hätte es nicht auch irgendwie einfacher sein können, dass man sagt, das ist das neue Fernsehen?
Ja, da haben Sie recht, das muss man erklären. Also das ist der Abkürzungswahn. Ne? Das ist der Arbeitstitel momentan, DVB-T2 mit HEVC. Was ist neu da dran? DVB-T2 gibt es viele, können viele machen. Entscheidend ist die Kombination mit HEVC. Das steht für High Efficiency Video Coding. Der Gag daran ist, dass es im Prinzip eine deutlich verbesserte Videokompression ist. Das bringt 50% bei der Videokompression allein durch den HEVC-Standard. Und dadurch kann man natürlich mit der halben Datenrate die gleiche Bildqualität erreichen. Das ist wirklich innovativ und in dieser Kombination bisher noch nicht da gewesen.
Es gibt ja schon Fernseher im Markt. Da wird mir suggeriert, wenn es mal DVB-T2 gibt, kann ich damit DVB-T2 gucken. Aber offenbar ja nicht.
Also die Geräte, die momentan im Mediamarkt und sonst wo zu erhalten sind, das sind T2-Geräte, das stimmt, aber das sind nicht die Geräte, die hinterher tatsächlich für T2 mit HEVC funktionieren. Das heißt, da muss man vorsichtig sein tatsächlich und noch abwarten, bis die Geräte, die auch HEVC können, im Markt sind und dann erst zuschlagen. Also nicht zu früh kaufen.
Gibt es denn eine Möglichkeit, einen Fernseher, so wie man es kennt, aus früheren Zeiten nachzurüsten mit einer Box oder geht das nicht?
Sie sehen ja die Technicolor-Box, die ist im Prinzip T2 mit HEVC fähig. Das heißt, man muss dann nur die Box austauschen und nicht den Fernseher, nicht den Bildschirm. Und das heißt, mit dieser Box ist man dann in der Lage, zukünftig T2 mit HEVC zu empfangen, ohne große neue Kosten für einen neuen Bildschirm und einen neuen Fernseher. Das heißt, das ist das Ziel, auch günstige, preiswerte Boxen in den Markt zu bekommen, die eben das bieten und ohne großen Investitionsaufwand.
Bei dem bisherigen DVB-T2-Standard ist es aber so, dass die Bildqualität dieselbe ist. Der Effekt ist nur, dass man mit dem neuen Standard einfach mehr Daten übertragen kann im gleichen Bandbreitenspektrum.
Also es gibt zwei Effekte. Einmal bringt HEVC, der Videokomprimierer, eine im Prinzip bessere Bildqualität bei gleicher Datenrate und es gibt einen Fortschritt bei DVB-T2 gegenüber DVB-T, also dem Vorgängerstandard. DVB-T2 bietet eine verbesserte Robustheit und dieser Übertragungsmechanismus lässt Verbesserungen in vielfältiger Art zu. Man könnte zum Beispiel mehr Programme übertragen, man könnte die Bildqualität kann man verbessern, man kann die Robustheit verbessern, das heißt, man kann zum Beispiel den Indoor-Empfang verbessern, die Mobilität, Portabilität kann man verbessern, alles das ist möglich. Inwieweit man sich für was entscheidet, ist dann im Prinzip eine Option, die man hat. Man kann das mischen, man kann auch nur das eine oder das andere machen. Es wird wahrscheinlich auf eine gewisse Mischung rauslaufen, dass man die Bildqualität verbessert, die Programmanzahl erhöht und vielleicht auch ein bisschen die Robustheit noch verbessert.
Die Bildqualität zurzeit, umgerechnet in Megabit, wie viel ist das?
Das ist jetzt ein 4 Megabit pro Sekunde Bild in HD, 27p50.
Und nun kann man das ein bisschen runterrechnen und dafür einfach dann mehr Programme übertragen.
Genau, also durch den HEVC-Videokodierer kann man mit gleichen Bildqualität mit 50% weniger Datenrate die gleiche Bildqualität erreichen. Exakt.
Nun habe ich gehört, 2019 will die ARD frühestens damit starten. Da kann ja sein, dass schon wieder ein anderer Standard möglicherweise mit 75% Kompression arbeitet. Und was macht man dann?
Also der Plan ist momentan der, dass es erste Pilotversuche 2016 schon geben wird. Der Rollout beginnt 2017. Und der ist dann in verschiedene Phasen gegliedert und wird in Mitte 2019 enden. Ja, das heißt, also man kann schon früher das Ganze erleben. In den Großstädten wird man beginnen. Das heißt, es ist schon deutlich früher da. Der technische Fortschritt, was der bringen wird, wird man sehen. Ja, es ist momentan überhaupt nicht am Horizont absehbar, wann man dann quasi die übernächste Generation in den Markt bekommt. Wir reden jetzt erstmal über T2 und gut.
Ja, aber 5 Jahre, das sind Meilen. Also da kann man doch schon vielleicht dann ahnen, dass dann wieder ein anderer Standard ist.
Das muss man erklären, warum das so lange dauert, ne? Warum machen wir es nicht gleich morgen. Es ist einfach so, vom ersten Gerät bis zur Massenmarktverfügbarkeit dauert es einfach seine Zeit. Wenn wir jetzt das im Prinzip heute einführen würden und loslegen würden mit Senden, wir würden nur ins Leere senden, das bringt nichts. Das heißt, es muss durchaus eine gewisse Marktpenetration, Durchdringung da sein und die dauert seine Zeit, üblicherweise vor dem Weihnachtsgeschäft. Das zweite ist, warum wir noch einige Zeit brauchen, und zwar die Frequenzen, die dazu notwendig sind, die sind noch nicht vollständig gegeben. Und zwar, das liegt daran, dass wir in diesem Zusammenhang auch die Frequenzen des 700 MHz-Band räumen müssen. Das ist Wunsch der Bundesregierung für die Stärkung des mobilen Breitbands, das wir unterstützen. Allerdings sind dazu einige Auslandsgespräche noch erforderlich, damit man eben mit dem benachbarten Ausland klarkommt, wer kann welche Frequenzen benutzen unterhalb des 700 MHz-Bandes. Und dazu muss man mit allen unseren neuen Nachbarn reden und es klären. Man muss die Abläufe harmonisieren und das dauert seine Zeit einfach. Das kann man nicht beliebig beschleunigen und von daher muss ich ein bisschen um Geduld bitten. Das wird dann schon.
Aber Sie haben noch nicht erwähnt, dass der Westdeutsche Rundfunk im Sommer 2015 schon beginnen wird mit einigen Versuchen in Köln-Bonn. Bringt das was, im Sommer schon zu testen, wenn man möglicherweise denkt, dann sind wieder 4 Jahre bis 2019, dann ist das, was auf der IFA mit 4K bezeichnet wird, vielleicht schon wieder alt, weil 8K schon in Amsterdam gezeigt wurde und vielleicht gibt es dann schon 16K und dann ist das, was wir hier sehen, möglicherweise eine ungeputzte Brille und unscharf.
Ja. Also so, der WDR macht einen Trial, wie im Übrigen auch wir, das Institut für Rundfunktechnik zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk, wie auch die Media Broadcast. Das sind technische Versuche, wie man überhaupt das ganze System in den Griff bekommt. Das muss man im Vorfeld einfach tun. Ne? Also ich meine, BMW und Daimler prüfen ihre Autos auch im Vorfeld und es ist, glaube ich, schon vernünftig, dass man das für den Kunden tut, dass der hier ein bestes Produkt hat, was eben nachher wirklich diskussionsfrei funktioniert. Was danach die Zukunft bringt, 4K UHD TV, das ist momentan, ja, wir gucken uns das natürlich an, ist derzeit noch kein Thema. Ist auch ein Thema mit der Terrestrik natürlich. Die Frequenzen sind, wie sie sind. Das erfordert noch ganz andere Übertragungsverfahren. Das heißt, es ist momentan einfach nicht reif.
Aber die Fernseher gibt es ja schon, 4K-Fernseher. Warum soll ich mir jetzt DVB-T2 anschaffen, wenn ich dann irgendwie sowieso denke, 4K ist das Zukunftsfernsehen?
Ja, Fernseher sind das eine, Inhalte das andere. Inhalte gibt es noch nicht so furchtbar viele. Ne? Den tollen Fernseher sich zu kaufen ohne Inhalt macht auch keinen Spaß.
Dann sagen Sie uns noch vielleicht was für den Menschen, der jetzt überlegt, macht es mein Fernseher noch oder nicht. Wann würden Sie denn jetzt wirklich Ihre Systeme austauschen, wenn Sie jetzt so ein Privatanwender wären und nicht jeden Tag sowieso schon Gelegenheit hätten, DVB-T2 HEVC zu gucken?
Ja, unbedingt abwarten, bis wirklich Geräte da sind, Set-Top-Boxen da sind oder auch Fernseher da sind im Markt, die tatsächlich das beides ermöglichen, also T2 und HEVC, ganz wichtig darauf achten, dass es draufsteht. Das wird in absehbarer Zeit auch eine Marktkommunikation dazu geben, weil das ist ja durchaus erklärungsbedürftig, dann darf er den Kunden nicht verwirren, wenn er jetzt in den Markt geht und sagt, ich bin doch mit T2 eigentlich zukünftig. Zukunftsfest. Das muss demnächst laufen. Unbedingt abwarten, dass es draufsteht, weil sonst, wenn man zu früh dabei ist, hat man das falsche Gerät und es wäre dann blöd, wenn man dann sich hinterher nochmal eine Box kaufen muss. Das muss nicht sein.
Und wann ist das?
Also momentan laufen die Empfängerspezifikationen, die werden formuliert unter Federführung unserer Kollegen von der Media Broadcast. Das ist jetzt in den letzten Zügen, dann wird man direkt auf die Hersteller zugehen. Ich denke, das wird im nächsten Jahr wird man da einiges schon sehen. Sie sehen ja hier schon die Prototypen. Unbedingt darauf achten, zu früh ist auch nicht gut.
Das heißt also, vor 2019 lohnt es sich überhaupt nicht, darüber nachzudenken?
Doch. Also wir beginnen ja, wie gesagt, bereits mit dem Ausbau in 2017. Und das sind die großen Ballungsräume. Da wird also Berlin, Hamburg, München dabei sein. Und das erreichen wir schon einen Großteil der Bevölkerung. Und da ist es durchaus lohnenswert, das bereits in Betracht zu ziehen. Also ich würde mal sagen, also wenn man zum Weihnachtsgeschäft 2017 2016 oder auch früher schon, da ist die EM 2016, da gibt es die ersten Pilotcases, darüber nachdenkt, ist man gut bedient.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungsgeräte.